Ja, es ist mir eine Freude, an diesem Wochenende hier zu sein. Und nachdem ich jetzt 2 Tage hier bin und euch etwas näher kennengelernt habe, ist es mir auch eine Ehre, hier zu sein und euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und ihr dürft gewiss sein, Gott kennt euch, Gott kennt euer Herz, Gott kennt eure Sehnsucht. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, wie sehr mich diese Lieder berührt haben, weil sie das ausdrücken, was auf meinem Herzen ist und das im tiefsten ausdrücken, was Gott sich für Gemeinde wünscht, dass wir als Gemeinde die Braut Christi sind und ihn anbeten und ehren dafür, dass er unser Bräutigam nicht nur ist, sondern sein will. Denn auch das ist ein Vorrecht, dass er uns so sehr liebt, dass er unser Bräutigam sein will. Bin seit gut 23 Jahren sehr glücklich verheiratet und dennoch habe ich seit letztem Jahr einen Verlobungsring an meiner Hand. Wie kann das sein? Gott hat im letzten Jahr in meinem Herzen so viel angestoßen und bewegt und mir gezeigt, wie sehr er mich liebt und dass er ein unglaublich kommunikativer Gott ist, der gerne mit uns redet, sodass in meinem Herzen ganz neu und noch viel mehr als diese berühmte erste Liebe, die wir nach der Bekehrung haben, es brennt noch viel tiefer in meinem Herzen und lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe. Und habe im letzten Jahr gedacht, so, ich hab's, ich bin jetzt auf dem maximalen Level da, wo man sein kann, aber glaub das bloß nicht. Da ist noch so viel mehr, da ist noch so viel mehr Land zu erobern. Und wenn wir anfangen, Gott wirklich von Herzen anzubeten und in diese Beziehung noch mehr hineinzuwachsen, also ich laufe seit 4 Wochen ungefähr liebeskrank durch die Gegend. Liebeskrank nach meinem Bräutigam. Das hört sich jetzt etwas merkwürdig an, weil ich das als Mann sage. Und es hat tatsächlich auch eine ganze Weile gedauert. Ich habe ganz oft irgendein englisches Lied gesungen, wo es drin vorkommt, Jesus Lover of My Soul, und habe das einfach so gesungen. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und dann habe ich gemerkt, halt, stopp. Meine Seele, die ist nicht daran gebunden, ob ich Mann oder Frau bin. Meine Seele ist das, was ewig lebt. Und meine Seele ist es, die Jesus liebt. Und dass Jesus ja auch gesagt hat, ich will Bräutigam sein. Und plötzlich hat mich das völlig gepackt, dass ich, hurra, doch die Braut Christi sein kann und bin und dazugehöre. Und daran, diesen Gedanken und Erlebnissen möchte ich euch ein bisschen teilhaben heute Morgen, teilhaben lassen. Und das, was Manfred schon gesagt hatte, dieses mit der Anbetung, das ist einer der wesentlichen Schlüssel, um an das Vaterherz Gottes zu kommen, aber auch um tiefer in die Beziehung zu Jesus hineinzukommen, weil Anbetung deine geistliche Atmosphäre und das Umfeld, in dem du bist, verändert. Wir denken nur, wir singen da Lieder, wir singen Texte, aber das, was wir singen und vor allem, wie wir es vom Herzen her tun, das bewirkt in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt viel, viel mehr. Das können wir so nicht sehen, aber das ist so. Ist es natürlich schwierig, jemanden zu lieben, den man wenig kennt. Und so fing das in meinem Christsein auch an. Ich hatte es am Freitag schon angedeutet, dass ich darüber gestolpert bin, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es mir ein Anliegen gewesen ist, so von diesem Bild des großen, strengen, übermächtigen Gottes, der eher mit Argusaugen als liebevoll über mich wachen täte, kennenzulernen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ist Jesus, wie ist mit Jesus mit den Menschen seiner Zeit umgegangen und habe darüber einen Zugang zu meinem himmlischen Vater bekommen. Und für dieses Kennen und Kennenlernen gibt es im Hebräischen, im Alten Testament einen Begriff, der heißt Yada. Und der kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Der kann einmal bedeuten, ich lerne jemanden kennen, dadurch, dass ich etwas über ihn lese. Ich lese was über unsere Bundeskanzlerin und dann kenne ich sie ein bisschen. Ein technisches Gerät. Ich lese eine Bedienungsanleitung und dann kenne ich dieses technische Gerät. Die ganz Schlauen von uns, die lesen natürlich keine Bedienungsanleitung, die benutzen die Geräte gleich. Meine große Tochter kann das auch, die ist technisch sehr begabt. Ich eigentlich auch, aber ich bin halt so eine Leseratte und ein Bücherwurm. Und wenn ich irgendwas sehe, was Buchstaben hat, meine Frau hat immer Angst, dass hinterher keine Buchstaben mehr drin stehen. Und dann lernt man etwas kennen, zum Beispiel Tiere. Lernt man kennen dadurch, dass man sie erforscht und beobachtet. Wie verhalten sie sich, was mögen sie gerne? Wir haben Zeit, zwei Farbmäuse für unsere Töchter gehabt, um das ein bisschen kennenzulernen, damit sie auch eine Beziehung zu Tieren. Die wollten unheimlich gerne ein Haustier haben, am liebsten ein Pferd oder sowas. Das geht bei uns in der Eigentumswohnung leider nicht, deswegen war es nachher, das Pferd dann über ein Kaninchen zum Schluss bis zu einer kleinen Farbmaus zusammengeschrumpft. Und wir haben die beiden sehr gerne beobachtet und geliebt. Und wenn man sagt, mit Speck fängt man Mäuse, Leute, glaubt das nicht. Wenn ihr den Teelöffelstiel nehmt und den in ein Glas Nutella tunkt und den der Maus hinhaltet, egal wie wild und wie wenig zahm diese Maus ist, ihr könnt mit der alles machen. Wirklich alles. Wenn die Nutella sieht, dann ist die völlig durchgedreht. Das habe ich kennengelernt, weil ich sie erforscht habe. Man kann natürlich auch jemanden kennenlernen, wenn man mit ihm essen geht. Man kann jemanden kennenlernen, wenn man in einer Wohngemeinschaft zusammenlebt. Dann lernt man auch so die Ecken und Kanten von dem jemanden kennen, mit dem man da zusammenlebt. Und das Größte und Höchste, was dieses Wort Yada erkennen eigentlich beinhaltet, ist dieses, was uns im 1. Mose begegnet und Adam erkannte sein Weib. Es wird sehr vorsichtig umschrieben, dass es da um Intimität geht. Wir Deutschen assoziieren mit diesem Wort Intimität tatsächlich nur das eine, meistens. Aber im Englischen tut sich da eine viel größere Bandbreite auf. Da geht es nicht nur um sexuelle Gemeinschaft, um ein Herzensaustausch, so wie es eigentlich gedacht, es verbinden sich zwei Seelen. Es geht wirklich um diese tiefe Vertrautheit, um ein, ja, im Letzten wirklich, ich verschenke mich an dich. Und das ist das, wenn ich im weiteren Verlauf dieses Wort Vertrauen oder Vertrautheit benutze, dann ist das letztendlich das, was ich meine. Dieses wirklich, mein Herz geht in dir auf. Das ist das, was Jesus sich wünscht für seine Braut, für uns. Dass wenn wir an ihn denken, und das kam in diesen Liedern schon so schön raus, und es war einfach, ich stimme Fritz dazu, es muss ein Wohlgeruch gewesen sein, weil es geht einem das Herz auf, wenn man diese Hingabe hört, die zwischen den Zeilen, zwischen den Tönen, zwischen den Worten so mitklingt. Im Psalm 91, im ersten Vers, das kommt im Deutschen überhaupt nicht raus. In der englischen King James Bibel, da steht wohl dem, der dem Allerhöchsten in seinen verborgenen Plätzen begegnet, wo er wandelt und lebt, der findet Schutz unter seinen Flügeln. Secret Place ist dieses englische Wort dafür. Fand ich sehr bemerkenswert. Gestolpert, eigentlich richtig gestolpert darüber bin ich, aber erst als meine Frau sich mit dem Vater unser auseinandergesetzt hat und ein kleines Buch darüber gelesen hat. Und Jesus leitet das Ganze ein. Und wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein, denn Gott, der das Verborgene sieht, der ist da. Und dann habe ich gedacht, Moment, verborgen? Ich meine englische Bibel genommen, aufgeschlagen, nachgeguckt, Secret Place. Und plötzlich machte es Klick, dass der verborgene Platz, wo Gott lebt und wandelt, das muss nicht zwingend ein bestimmter Ort sein. Das muss nicht mal dein Kämmerlein zu Hause sein, das ist auch nicht hier. Dieser verborgene Platz, wo wir Gott treffen können, das ist letztendlich und im tiefsten dein Herz. Und diesen verborgenen Platz, wo der Herr dein Gott lebt, wo dein Bräutigam lebt, wo du ihn treffen kannst, wir kommen am Ende der Predigt noch dazu, den triffst du in deinem Herzen. Also ist es eigentlich die Frage, auf die ich am Ende hin zuziele, wie kannst du dein Herz so bereiten, schön machen, dass dein Bräutigam gerne dort lebt. In Hesekiel 36 schreibt oder lässt Gott schreiben und sagt, ich will meinen Geist in dich legen, um es dir zu ermöglichen, in meinen Geboten zu wandeln. Also wir merken das immer wieder, aus eigener Kraft können wir die Gebote Gottes gar nicht halten, das schaffen wir gar nicht. Und seit inzwischen 11 Jahren in einer Pfingstgemeinde bin, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man die längste Zeit seines Christseins letztendlich ohne den Heiligen Geist gelebt hat, was für eine Wohltat das ist, zu erleben, es gibt den Heiligen Geist und er ist wirklich dieser wunderbare Ratgeber, von dem in der Bibel beschrieben wird. Und er ist an seiner Seite und er hilft dir. Und er gibt dir einen völlig neuen Zugang und sagt dir auch, was du und wie du beten sollst. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass Gott seinen Heiligen Geist in mich gelegt hat, mit mir zu kommunizieren, mich zu beraten und es mir zu ermöglichen, in seinen Ordnung zu wandeln. Weil das ist schon eins dieser Dinge, die Gott liebt und wo er gerne auf uns zukommt, wenn wir es ernst meinen. Als Hausaufgabe, ich komme auch noch mehrfach darauf zurück, aber das würde den Rahmen des heutigen Morgens sprengen, als Hausaufgabe. Lest in aller Ruhe zu Hause einmal Johannes 17, das Gebet, das Jesus gebetet hat zu seinem himmlischen Vater. Weil da geht es im Tiefsten ganz viel darum, dass er für seine Braut betet. Und da kommt an mehreren Stellen dieses, so wie du mich liebst, so liebe ich sie, so liebe ich euch. Und das ist das, was Jesus euch heute Morgen zu uns heute Morgen zusprechen möchte. So wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Irgendwo habe ich es stehen. Braut Christi zu sein, das untergräbt nicht mal meine Männlichkeit, sondern es gibt mir die eigentliche Identität, weil ich lerne, mich mit den Augen Gottes zu sehen und das stärkt meine Männlichkeit. Eigentlich erst im Tiefsten, weil ich einmal in dieser Liebe Jesu ruhe, das gibt mir eine Sicherheit und Gelassenheit und ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen und zum anderen weckt es ja auch mein Herz, weil ich ihn liebe und immer mehr kennenlerne. Und Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Jesus Christus die Gemeinde liebt. Und das heißt eigentlich gar nichts anderes, ihr lieben Männer, im Idealfall kann eure Frau durch die Art und Weise, wie ihr mit ihr umgeht, in euch Jesus Christus kennenlernen und sehen. Fragt mal meine Frau. Und diese Vertrautheit, diese Herzensverbindung mit Jesus, was der Heilige Geist uns letztendlich ja ermöglicht. Wir hatten das am Freitag schon, ich finde das so herrlich, dass ihr euch so dafür begeistert. Dieses mit ganzem Herzen, das geht wirklich nur mit ganzem Herzen. Ich glaube nicht, dass Manfred seine Frau halbherzig liebt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das kann ich mir bei euch anderen auch nicht vorstellen. Ich sehe euch lächeln, ihr wisst, wovon ich spreche. Und ich habe es am Freitag auch schon gesagt, in der Bibel gibt es dieses Wort Halbherzigkeit nicht. Da geht es immer nur ganz oder gar nicht. Heiß oder kalt, halbherzig ist nicht. Und Jesus benutzt das in einem anderen Beispiel in Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ein Zweig, der Früchte bringen soll, der kann nicht halb am Baum hängen. Das funktioniert nicht. Er kann es natürlich, ich habe es als Gärtner schon erlebt, dass so ein Zweig abgebrochen ist und dann noch an so einem kleinen, schmalen Stückchen Rinde dranhängt und da im Wind baumelt. Aber die Blätter hängen runter, die Blüten hängen runter, die gehen gar nicht auf, das ganze Ding verwelkt. Also eine halbe Sache, da wird nichts draus. Dieser Zweig, der wird nie richtig Früchte tragen. Ganz oder gar nicht. Und so ein Zweig, das kommt dann später, sagt Jesus das auch, die keine Frucht bringen, die da so lau in der Gegend rumhängen, die werden abgerissen und ins Feuer geschmissen. Und das ist eins der Dinge, das will ich für mich überhaupt nicht. Ganz bestimmt nicht. Auch wenn ich Wärme liebe, aber das ganz bestimmt nicht. Wir hatten das neulich im Hauskreis, dass wir darüber gekommen sind, darüber gestolpert sind, dass Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn man etwas unglaublich stark liebt und unbedingt für sich behalten will und dann ein anderer kommt und sich damit beschäftigt. Wir sehen das bei kleinen Kindern, erleben es aber auch. Manche Leute sind mit ihren Autos ganz kompliziert und verleihen das ganz bestimmt nicht und manche andere Sachen auch nicht. Da wachen sie mit Argusaugen drauf. Das darfst du nicht haben. Und es gibt seltsamerweise im Deutschen relativ wenig Bibelstellen dazu zum Thema eifersüchtiger Gott. Aber im Amerikanischen, da gibt es eine ganze Reihe. Ich glaube, 16 Bibelstellen sind das insgesamt, die sich mit dem Thema Eifersucht beschäftigen. Und das ist schon sehr interessant. Ich werde es irgendwann auf meiner Internetseite jetzt im Laufe der kommenden Woche, denke ich, platzieren, dass man da nochmal die Bibelstellen hat, weil es eben zu diesem Thema auch was hat. Diese Internetseite www.beten-bringts.de. komisches, stolzes Wort, gts-am-ende.de, betenbringts.de. Da werdet ihr das unter den Themen ganz am Ende, den letzten Punkt finden. Den muss ich dann im Laufe der Woche einbauen. Da bringe ich dann auch nochmal die ganzen Bibelstellen. Und wenn dann jemand es wagt, oder wenn die Braut, müssen wir ja sagen, das fängt ja bei dem Volk Israel schon an, wenn die Braut anfängt, sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Wir haben das im Volk Israel oft genug gehabt, dass sie sich plötzlich mit irgendwelchen anderen Götzen, mit irgendwelchen Baalskulten und Aschera-Kulten, wo es auch immer um außereheliche Sexualität geht und Sexualität, wie Gott sie sich gedacht hat. Ein Mann und eine Frau zusammen bis an ihr Lebensende ist immer ein Sinnbild, auch für dieses Gemeinde ist Braut Christi und wartet auf ihren Bräutigam und gehört nur ihm und niemand anders allein. Und deswegen zürnt Gott Ehebruch auch so stark. Weil gerade darin dieses tiefe geistliche Bild so sehr kaputt gemacht wird. Und er richtet sich auf darüber und dennoch beauftragt er einen Propheten Hosea, eine Prostituierte zu heiraten, die mit ihm Kinder bekommt, die alle nicht von ihm sind. Und es ist bezeichnend, welche Namen diese Kinder dann auch tragen. Gnadenlos oder erbarmungslos und keine Liebe mehr und solche Namen. Müsst ihr euch mal angucken. Wenn man das mit geistlichen Augen liest, ist es erschütternd. Es ist einfach nur erschütternd. Und schon bei Hosea 2, da fängt das an, dass Gott völlig wütend ist, völlig eifersüchtig ist und völlig wütend ist, weil jemand seine Braut raubt. Als Gott die Welt geschaffen hat, als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er es mit zwei Gedanken oder aus zwei Aspekten getan. Das eine, er wollte sich eine Familie erschaffen, die ihn liebt und die ihm völlig hingegeben ist. Und gleichzeitig wollte er damit eine Braut für seinen Sohn erschaffen, die ihn liebt, bedingungslos und voller Hingabe. Und wenn man dann sowas erlebt, wie das Volk Israel da irgendwelche Götzenkulte betreibt und Baalskulte betreibt und ich will das gar nicht alles beschreiben, weil es einfach total grausam ist. Bei Götzendienst steht im Englischen immer Idolatry. Da steckt das Wort Idol drin. Und jetzt macht's bei euch Klick. Weil was ist in unserer Welt nicht alles ein Idol? Und was ein Idol ist, das wird im letzten Ende eigentlich angebetet. Und ist nicht Gott. Und damit wird diesem Idol eine Stellung eingeräumt, die Gott als unser Schöpfer, als unser Herr, als unser König und als unser Liebhaber für sich allein beansprucht. Und im Hosea da die volle Packung. Ich werde die Gärten verwüsten, ich werde die Weinberge verwüsten, ich werde das alles null und nichtig machen. Das Korn wird verderben, Most und Öl und alles Mögliche, das wird alles verderben. Und sie soll gar nicht auf die Idee kommen, noch weiter Räucheröpfer zu bringen und sich mit Ohrringen oder Piercings oder Halsbändern zu schmücken und all diesen Götzen nachzulaufen. Ich werde sie in die Wüste schicken. Und plötzlich, im nächsten Vers, ich denke, ich traue meinen Augen. Das ist wie wenn Gott zwischendurch einmal Tiefluft geholt hat. Also in dem Psalm, da steht das öfter mal drin, irgendwo, da kommt so ein Wort, mit dem können wir wenig anfangen, das heißt Selah. Da ist so ein Vers zu Ende, dann kommt Selah und dann geht der Psalm weiter und wir denken immer, was ist das? Und in einer amerikanischen Bibel, wo ein bisschen mit Erklärungen gearbeitet wird, dann steht nach Selah immer in Klammern, hör auf zu lesen, schließ die Augen und denk drüber nach, was du gerade gelesen hast. Hol einmal Tiefluft und dann lies weiter. Und dann geht das in Hosea 2, Vers 14 weiter. Und das ist etwas total Interessantes. Weil wenn wir sündigen, wenn wir irgendwas machen, wir wissen ganz genau, wir haben nicht in den Ordnung Gottes gelebt, aber irgendetwas, um nicht zu sagen, irgendwer hat uns getrieben, irgendetwas zu tun, was Gott eigentlich nicht will, aber obwohl Sünde immer eine Entscheidung ist, ich entscheide mich zu sündigen, es kann nie sagen, es ist über mich gekommen und ich konnte einfach nicht anders. Es ist immer letztendlich eine Entscheidung. Und wir laufen mit schlechtem Gewissen rum und wir ziehen die Schultern hoch und versuchen unseren Nacken zu schützen, weil wir es von zu Hause her kennen. Irgendwann kommt dieser Nackenschlag und wir erwarten, dass Gott irgendetwas tut, um uns zu bestrafen. Weil er ist ja ein gerechter Gott und er straft. Damit sind wir groß geworden. Und so ist das Volk Israel auch. Und plötzlich steht da, ich will sie verlocken. Und auch wenn ich sie in die Wüste geführt habe, dann will ich freundlich und tröstlich mit ihr reden. Und dort will ich ihr neue Weinberge geben und das Tal zum Tor der Hoffnung machen. Und daselbst wird sie singen wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Und alsdann spricht der Herr, wirst du mich heißen, mein Ehemann, und mich nicht mehr mein Sklaventreiber heißen oder mein Götze. Denn ich will die Namen der Götzen, der Idole, von deinem Mund wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll, beziehungsweise sich gar nicht mehr daran erinnern kann. Ich habe das am Freitag auch schon angedeutet, dass es das tatsächlich gibt, dass Gott bestimmte Teile aus unserer Erinnerung auslöschen kann, was im Sinne innerer Heilung auch unglaublich wichtig ist. Und ich habe das neulich gehabt. Ich wusste ganz genau, ich soll es nicht tun, weil es nicht in den Ordnung Gottes ist. Ich habe es trotzdem getan und habe gedacht, mich hinterher geärgert, habe gedacht, jetzt ist so deine enge Verbindung zu Gott im Eimer und das ist jetzt Mist und du fühlst dich schlecht, du fühlst dich schuldig. Das ist genau das, was Satan übrigens immer will, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns unwürdig fühlen und dass wir aufgrund dieses Gefühls, unwürdig zu sein und uns schuldig zu fühlen, gar nicht wieder zu Gott kommen. Dann hat er alle Sechser im Lotto getroffen und weiß, hurra, die Beziehung ist erstmal für eine ganze Zeit zerstört. Und dann kommt er und dringt auf dich ein und sagt, du bist so schlecht, du darfst gar nicht zu Gott kommen. Glaubt man gar nicht, dass der dich überhaupt sehen will. Wird erstmal knallrot in deinem Angesicht und stell dich für den Rest der Woche in die Ecke. Und vielleicht kannst du dann am Ende der Woche mal wieder in die Nähe Gottes kommen. Aber jetzt schäm dich erstmal richtig. Nein, ich bin dann auf eine Internetseite gekommen, wo ich öfter mal hingehe, weil die unglaublich schöne Anbetungslieder haben und auch Predigten und solche Sachen. Und plötzlich falle ich da förmlich in eine Internetseite rein mit Anbetungsliedern. Also sowas habe ich noch nie gehört. Und da wurden 3 CDs dann für 10 Euro zum Download angeboten. Und da sage ich ja dann als ausgeprägter Schnäppchenjäger, jawohl, das ist es. Habe mir die 3 also downgeloadet und... Und im Nachhinein, wie ich da liege mit meinem MP3-Player in den Ohren und diese Anbetungslieder höre, unglaublich, da denke ich nochmal drüber nach und denke, ja, du hast jetzt erwartet, dass Gott kommt mit dem Knüppel und dir eins überhaut. Aber so richtig, mit dem Rohrstock mindestens 10 Hiebe auf dem nackten Hintern, so wie wir das als Kind kennengelernt haben. Und was macht dieser himmlische Vater stattdessen? Du, wenn du meinst, dass du noch Zeit hast, dich mit irgend so einem blöden Zeug zu beschäftigen, was die Beziehung von mir zu dir trennt, dann baller ich dich jetzt so doll zu mit dem, was du am liebsten tust und was ich am liebsten höre. Anbetung. Ich beschäftige dich jetzt so derbe, tagelang, wochenlang, seit 4 Wochen nur mit Anbetungsliedern. Habt ihr jetzt nach 4 Wochen endlich mal alle durchgehört. 4 Wochen lang mit Anbetungsliedern, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst, irgendwas anderes zu tun. Und das Ergebnis davon ist, dann bist du eben liebeskrank nach mir. Aber ich bin dein Bräutigam. Und so ist Gott. Der war dann nicht mehr im Rohrstock und guckt, was macht der Jörg da jetzt gerade falsch und kann ich mal wieder. Sondern guckt und ist traurig darüber, wie ich traurig darüber bin, die Beziehung mit ihm zu stören. Und dann kommt er völlig voller Barmherzigkeit, legt den Arm um meine Schulter und sagt, hey, und doch drück ich dich an mein Vater. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist die Braut meines Sohnes. Und das soll das Ziel sein, dass du bereit bist, dass du schön bist, dass du wohlgekleidet bist und ihr gegenüberkommst. Und das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Immer wenn ich Anbetungslieder höre, denke ich nachher so, du hast eigentlich einen Nackenschlag erwartet. Und Gott ist so viel barmherziger, so viel gnädiger. Und plötzlich wird für Zeit mit Gott völlig anders, wird viel, noch viel näher. Und wenn ich eine Woche habe, wo ich unglaublich viel beschäftigt bin und mir dann tatsächlich aufgrund von einem Termin nach den anderen keine Zeit mit Gott wirklich einplanen kann, wo ich mal eine halbe Stunde mich aufs Sofa lege oder nach draußen in die Sonne in den Liegestuhl und Anbetungsmusik zu hören, ich werde gegen Ende dieser Woche werde ich richtig grantig. Da bin ich schlecht gelaunt, weil ich merke, ich werde hier um etwas gebracht, was mein Tiefstes, mein Herz ausmacht, meine Herzensbeziehung. Das ist wie wenn dir jemand deinen Ehepartner oder deine geliebte Person vorenthält. Du weißt genau, eigentlich solltest du Zeit haben, die zu treffen und kannst nicht sehen. Du kannst vielleicht mit deiner Frau nur ein paar familiäre, organisatorische Dinge durchsprechen, aber nicht diese Herzensmitteilung. Da fehlt dir auch was, da läufst du auch wie Falschgeld rum, weil irgendwie diese Vertrautheit, diese buchstäbliche Umarmung, das fehlt dir. Und Gebet ist gar nicht immer, dass ich Gott mein Herz ausschütte. Gebet hat erst einmal was damit zu tun, dass ich Gott, ich habe das am Freitag auch schon gesagt, dass ich Gott einfach sage, was er ist und wie er ist und was er für mich ist. Und ganz ehrlich, gestern bei dem Gebetstreffen für Mecklenburg-Vorpommern, wir hatten eine wunderschöne Anbetungszeit, auch richtig lang, ich weiß gar nicht, so 1,5 Stunden ungefähr. Und ich habe den Freitag hier erlebt, ich bin quer durchs Land gefahren, wir sind nach Güstrow reingefahren, ich habe die Häuser gesehen, die teilweise nicht so schön aussehen. Ich habe Menschen gesehen, die nicht glücklich aussehen. Ich habe Pastoren gesehen und erlebt und mit ihnen gesprochen, die auf dem Herzen haben, dass hier eine Erweckung ausbricht. Und doch sieht es im Moment ganz anders aus. Und ehrlich, mein Herz hat geblutet. Und ich habe das Herz Gottes gespürt. Und ich saß da fast heulend und stand fast heulend da. Und ich konnte mich nur noch schwer darauf konzentrieren, Gott zu sagen, wie schön er ist und wie gut er ist. Und es wollte sich immer bahnbrechend. Nun guck dir das an. Wie sehr habe ich es genossen, dass wir nachher endlich eine Zeit hatten, wo wir Gott unser Herz ausschütten konnten und wo wir einfach sagen können, hey, Herr, guck dir das an. Und dennoch ist es so wichtig, dass wir Gott zuallererst die Ehre geben und den Dank geben und ihn anbeten und ihm einfach sagen, hey, du bist gut und du stehst über den Dingen. Und neben all dem Herz ausschütten, was ja auch dazu gehört, gehört zu einer Gebetszeit eben auch dieses, hey, hast du mir eigentlich was zu sagen? Geh mal mit deiner Frau essen und red die ganze Zeit auf sie ein und komm dann nach Hause. Das hat sich aber gewaschen. Das darf ich mit meiner Frau nicht machen. Da sagt sie, ich bin überhaupt nicht vorgekommen. Ich wollte eigentlich auch mal was sagen. Bist du endlich mal still? Das geht so weit, selbst wenn ich im Hauskreis zu viel rede, dann sagt sie mir hinterher, du hast aber heute viel geredet. Also sie achtet auch darauf, dass dann andere zu Wort kommen. Und diese Vertrautheit mit Gott, dass Gott dir sein Herz zeigt, hey, das geht auch anders. Ich habe das erlebt im letzten Jahr, als ich eingeladen war, um mal an einer Hochzeit zu fotografieren. Waren keine Christen, war keine so pompöse Hochzeit, aber Braut und Bräutigam haben einen auf Neureich gemacht. Und es ging letztendlich darum, dass die Braut immer auch nonverbal kommuniziert hat, ich bin die Schönste und ihr müsst mich alle anbeten und ich bin die Tollste. Und das ging von... Das fing vormittags um 10 an und abends um 10 bin ich dann endlich in mein Quartier gekommen. Ich war wie geredert, ich war total genervt von diesem Ganzen. Wenn du dir da 12 Stunden lang angucken musst, wie ich bin so schön und so toll und ihr müsst mich alle anbeten und jetzt seid mir mal gefälligst dankbar, dass ich hier diese Party schmeiß. Um mich geht's. Es geht gar nicht um euch. Ihr seid ja nur eingeladen, damit ihr mich anbetet. Was für eine Braut. Und dann bin ich völlig genervt, liege ich im Bett. 10 Uhr ist für mich eine relativ frühe Zeit, aber ich war total genervt. Ich wollte nichts mehr lesen, nichts mehr hören, gar nichts, Licht aus, Decke über den Kopf. Und dann liege ich da und keine 5 Minuten später steht Gott neben mir und sagt, hey, ich muss mit dir reden. Es tut mir so weh, so eine Hochzeit mit anzusehen, wo ich nicht vorkomme. Wo die Braut ein Kreuz um den Hals hat, was nur Schmuck ist und keine Bedeutung hat, keine Herzensbeziehung. Ich komme nicht vor. Und ich bin es, der Gott, der Schöpfer, der sie geschaffen hat, der sie schön gemacht hat. Und ich kriege den Dank nicht. Ich kriege das Lob nicht. Ich kriege die Ehre nicht. Ich werde beiseite geschoben und sie wird angebetet und klopft sich noch auf die Schulter. Für etwas, wozu sie überhaupt nichts kann. Es tut mir so weh, sagt Gott, weil ich für das Leben dieser beiden eigentlich etwas ganz anderes gedacht habe. Und mir eigentlich was ganz anderes gewünscht habe. Und oftmals ist es so, dass ich irgendwann im Alpha-Kurs bei uns in der Gemeinde beim Vortrag sage, Leute, das Tragischste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine Person stirbt und in der Ewigkeit vor Gott erscheint, vor seinem Thron steht und Gott diese Person ganz, ganz traurig anguckt und sagt, du, ich habe mir für dich ein ganz anderes Leben gewünscht und geplant und du wolltest nicht. Und stattdessen das, was er sich für uns wünscht, ist doch das. Wir sollen doch fröhlich sein. Wir sollen doch genießen. Wir sollen auch seine Nähe genießen. Und mal ganz ehrlich, Gott hat eine ganz tiefe Herzenssehnsucht in jeden Einzelnen von uns hineingelegt. Das können wir versuchen, mit allen zu stillen. Wir haben das von manchen Leuten vielleicht auch schon gehört, die haben alles ausprobiert von Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und irgendwelchem anderen Ismus. Und ganz zum Ende, wenn alles nicht befriedigt hat, dann kommen sie schließlich zu Jesus. Und dann hört die Suche auf. Und plötzlich leben diese Leute auf und sind begeistert und ruhen da drin und fangen an, anderen davon zu erzählen. Mich beeindruckt das Leben von dem amerikanischen Musiker Keith Green so unglaublich. Der war auch so einer, der hat auch alles ausprobiert, von bis hin zu Drogen und ich weiß nicht was. Und wenn der Konzerte gegeben hat, der hat zwischendurch seine Konzerte immer kurz unterbrochen, sein Klavierspiel, hat sich hingestellt für 5 Minuten und hat eine Kurzpredigt hingehauen, die einen Inhalt von der Predigt von einer Viertelstunde hat. Der hat das so derbe komprimiert gehabt, da kannst du wirklich nur 3 von diesen Kurzpredigten lesen und dann bist du derbe fertig, da fasst du das Buch erst am nächsten Tag wieder an. Und er hat einmal auch gesagt, so, Gott hat diese wunderbare Welt in 7 Tagen, in 6 Tagen erschaffen. Eigentlich in 5 Tagen, weil am 6. Tag kam ja nur noch der Mensch. Also eigentlich in 5 Tagen erschaffen und das sogar in Farbe und nicht schwarz-weiß. Und am Ende seines Lebens sagt Jesus seinen Jüngern, ich gehe jetzt, oder am Ende seines Seins hier auf der Erde, genau das war schon nach der Auferstehung, sagt er, ich gehe jetzt heim zu meinem Vater und ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und jetzt kommt's, ihr Bräute, hört zu. Jetzt kommt der Königspalast. Dagegen war das, was wir am Freitag gesehen haben, wirklich fade. Wirklich nur fade. Ich habe es nicht gesehen, aber ich war schon in England. Ich kenne die zumindest von außen, die Paläste. Und wer möchte das nicht als Braut einmal schon vorher im Königspalast drin gewesen sein und zu sehen, was? Da erzähle ich noch ein bisschen was drüber. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann sagt der Keith Green, hey, wenn er diese wunderbare Welt mit diesen vielen Gerüchen und dem Vogelgezwitscher und Düften und Geschmäckern und ich weiß nicht was alles in 5 Tagen erschaffen hat, was um alles in der Welt baut er da oben seit 2000 Jahren für uns zusammen? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Riesengroß. Riesengroß. Eine Fläche, da reicht die Erde auch nicht für, da muss eine neue Erde her. Und eine Herrlichkeit und eine Kreativität und John Bevere, der beschreibt das in seinem Buch Die Ewigkeit im Herzen so wunderschön, er sagt, und plötzlich konnten wir das Zwitschern der Vögel verstehen. Wir konnten verstehen, was sie zwitschern und sie zwitscherten, nur zur Ehre Gottes. Wisst ihr, wie sehr und wie gerne ich, seitdem ich das gelesen habe, auf das Vogelgezwitscher? Ich habe immer das Gefühl, hey, da berühre ich ein kleines bisschen mit meinen Ohren die Ewigkeit. Da berühre ich ein kleines bisschen den Himmel. Weil das ist etwas, was Gott wunderbar geschaffen hat. Auch wenn du morgens um 4 die Fenster auf hast und die Vögel zwitschern und du nicht mehr schlafen kannst, obwohl du erst um 8 aufstehen musst, weil es Feiertag ist. Es ist einfach nur schön. Der Himmel ist so viel unglaublicher und so viel schöner, als wir uns vorstellen können. Da gibt es Dinge, davon kann man kaum beschreiben. Und der Mike Bickel, der hat das in einem seiner Predigten beschrieben. Er hat gesagt, wir als Braut Christi, wir leben hier auf dieser Erde. Jesus trainiert uns letztendlich darauf, Braut Christi zu sein. Und am Ende unseres Lebens, dann hat er uns auch soweit. Dann ist wirklich, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist finished. Und dann darfst du auch aus dem Leben treten. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe Leute, die, wenn sie sterben, ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Das sind die, die wissen, wo es hingeht. Das Leben hier, das ist nur Training. Und das Ende von unserem Leben hier, das ist nur ein Doppelpunkt. Das ist nur ein Doppelpunkt. Aber das eigentliche 99,999% deines Lebens, die finden ganz woanders statt. Aber so viel schöner und so viel besser. Und da freue ich mich, Braut zu sein und geheiratet zu werden. Und dass ich auch ein weißes Gewand bekomme. Und das Schöne ist, dass wir dieses Braut Christi sein nicht erst in der Ewigkeit erleben. Wir brauchen jetzt nicht alle in der Ecke zu stehen und es dauert noch so lange, bis ich endlich sterbe und in den Himmel darf. Klar, das ist schon wahr. Wer früher stirbt, lebt länger ewig und kann sich freuen. Kleine Randbemerkung. Ingolf Elzel, der sagt das manchmal, er regt sich dann fürchterlich drüber auf, wenn der Teufel es wieder geschafft hat, jemanden so derbe ein Bein zu stellen, dass er sich umbringt oder aufgrund irgendeines Generationsfluchs viel zu früh stirbt. Sterben vor der Zeit. Das ist nicht das, was ich meine mit diesem, wer früher stirbt. Das ist was ganz Tragisches, wenn jemand Selbstmord macht oder aufgrund eines Generationsfluchs aus dem Leben tritt, viel zu früh. Ich habe das neulich im Herbst habe ich für eine Frau gebetet, die junge Frau, gerade verheiratet, liegt todkrank im Krankenhaus und ihre Mutter sitzt vor mir und schüttet mir ihr Herz aus und ich bete mit ihr und höre, wie der Heilige Geist mir sagt, pass auf, da ist ein Todesgeist. Weil sie sagte, und mein Vater und mein Großvater ist an derselben Krankheit gestorben. So, da werde ich immer hellwach, alle Alarmlampen gehen an. Und dann habe ich mit ihr gebetet und habe zuallererst erstmal Flüche gebrochen und Generationsflüche. Alle Flüche, vererbte Flüche, väterlicher und mütterlicherseits zurück bis an den Stammbaum Adam. Dann knackst du wirklich alles durch. Wirklich alles, bis zum Ende. Und habe dem Todesgeist gesagt, so, du hast jetzt keine Anrechte mehr. Bei diesem ganzen Befreiungsthema geht es eigentlich nur darum, den Geistern, Gewalten und Dämonen die Anrechte zu entziehen. Und wenn sie keine Anrechte mehr haben, dann kannst du ihnen sagen, so an dem Namen Jesu Christi befehle ich dich jetzt unter die Füße Jesu Christi, wo du hingehörst. Und sag dann auch Jesu Christi und nicht einfach nur im Namen Jesu. Weil es gibt Landstriche wie in Spanien und in Südamerika, da gibt es Leute, die heißen auch Jesus. Also es gibt viele Jesusse und im Namen von welchem Jesus sollte ich dann jetzt gehen, sagt der Dämon dann. Also sag im Namen Jesu Christi, unter die Füße Jesu Christi und Jesus, unser Jesus, unser Bräutigam, der nimmt dann seine Hacke und das war's. Dann kommen die auch nicht wieder. Und hab dem Todesgeist gesagt, so, da gehörst du hin. Jetzt ein halbes Jahr später hat die Tante von dieser jungen Frau mich angerufen und hat mir eine total tragische Geschichte erzählt. Hat erzählt, 2 Wochen nach diesem Gebet ist die junge Frau aus dem Krankenhaus entlassen worden und konnte ein normales Leben leben. Und irgendwann nach Weihnachten kommen 2 ganz miese, niederträchtige, fiese Halunken an. So groß oder ein bisschen kleiner, mit Namen Angst und mit Namen Zweifel und Unglaube. Unglaube, der war auch dabei. Zweifel und Unglaube, das sind 2 ganz niederträchtige Biester. Die kommen dann an und sagen, ja, erstmal, du warst ja gar nicht dabei, als der gebetet hat. Was hat der schon gesagt? Und das, was er gesagt hat, das gilt sowieso nicht für dieses Leben. Glaub das ja auch nicht. In der Ewigkeit ist sowieso alles besser. Klar, wenn mir als Zweifel und Unglaube ein Todesgeist im Genick setzt, dann versuche ich natürlich auch so schnell wie möglich, dem den Weg zu bereiten. Ende vom Lied ist, die Tante hat mich angerufen, hat gesagt, hey, die junge Frau, die liegt wieder im Krankenhaus, das ist wirklich ernst. Und ich versuche jetzt nur noch das eine, ich habe der Mutter gesagt, ruf Jörg an und sage ihm das, damit er sich da einklinken kann und beten kann. Aber es hat sie alles nicht gemacht. Sie ist auch auf diese Zweifel- und Unglaubensschiene reingefallen und haben sich da zusammengetan, auf ungute Weise verbündet. Und wir haben uns dann noch verbündet und gemeinsam gebetet. Und am nächsten Tag hat mich die Tante dann angerufen und hat gesagt, ja, ich muss dir eine traurige Mitteilung machen. Die ist heute Nacht gestorben. Da hat dieser miese Halunke von Todesgeistern doch noch seine Beute gekriegt, weil so eine fiesen kleinen Radaubrüder wie Zweifel und Unglaube ganze Arbeit geleistet haben. Hey, darum geht's nicht. Das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Das ist nicht das, was Gott will. Und wenn du etwas im Glauben ergreifst und als Wahrheit für dich erkannt hast, dann halt das fest in deinem Herzen. Und dann bete noch, bevor du durch diese Tür hier vorne durchgehst. Ich versiegel das mit dem Öl des Heiligen Geistes. Weil da draußen, bei der nächsten Tür, wenn du da rausgehst, da stehen mindestens 2 von diesen Halunken. Und die versuchen dir das zu räubern. Und Jesus sagt das auch, der Teufel ist ein Räuber, er ist ein Dieb. Ein Dieb und ein Mörder. Und der lässt uns nicht in Ruhe. Der will so schnell wie möglich, dass wir unzufrieden, unglücklich und am liebsten tot sind und das am liebsten bei ihm auf seiner Seite, auf der dunklen Seite der Ewigkeit. Und hey, du hast eine ganz andere Bestimmung. Du hast eine Bestimmung in der Herrlichkeit und du darfst in dieser Herrlichkeit leben und du darfst das jetzt schon genießen. Du darfst jetzt schon durch die Kraft des Heiligen Geistes in Partnerschaft mit Jesus zusammen leben und das eintrainieren. Und Jesus möchte mit uns zusammen, mit seiner Braut, mit jedem Einzelnen von uns, möchte zusammen jetzt schon hier auf dieser Erde sein Königreich aufrichten. Wir beten das am Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Hey, das heißt, dass alles, was da oben möglich ist, das ist auch hier möglich. Ergreifen wir das im Glauben und halten das fest und lassen uns das nicht wieder rauben. Und ich liebe diese Stelle in Markus 16, Vers 20. Und die Verkündigung wird begleitet von Zeichen und Wundern. Und genau das ist es, was ich sehen will. Ich will diese Zeichen und Wunder sehen. Ich will sie erleben. Und ganz ehrlich, wenn du für andere betest und das erlebst, wie Kranke unter deinen Händen gesund werden, das ist Himmel auf Erden. Das ist echt Himmel auf Erden. Und dann ermutige die, dran zu bleiben und das festzuhalten. Und letztendlich, es geht um Schönheit, es geht um Faszination. Es gibt so ein schönes Anbetungslied, was ich so gerne höre. Jesus, fasziniere mein Herz. Und das immer wieder anders, immer wieder frisch. Nicht immer dieselbe Stelle, sondern immer wieder anders. Und das macht er. Sag ihm das einfach mal. Hey, fasziniere mein Herz. Nimm mich mal völlig von dir gefangen und lass mich nicht wieder los. Es geht darum, dass Jesus eine feurige Zuneigung für dich hat und ein brennendes Verlangen nach seiner Braut. Und es geht um dein Herz. Immer wieder geht es um dein Herz. Ein ganzes Herz. Ich habe überlegt bei der Predigtvorbereitung, ob ich jetzt anfange, mich nach und nach auszuziehen und all das, was nicht gut ist, abzulegen, das zu betiteln, mein Sakko mit etwas zu betiteln, die Krawatte mit etwas zu betiteln, nur nehmt, dass ich dann nachher nur hier im T-Shirt stehe, aber ich lasse das heute mal. Hat man gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn und da ist viel Wahres dran. Und ich komme zum Schluss. Ich habe die allermeiste Zeit meines Christenlebens tatsächlich bis irgendwann Anfang letzten Jahres mich wahnsinnig darüber geärgert, dass es in der Bibel ein bestimmtes biblisches Buch gibt, was scheinbar in die Bibel überhaupt nicht reingehört. Ich habe mich geärgert, was soll diese altorientalische, romantische, schmalztriefende Liebesgeschichte, die im Hohelied beschrieben ist, was hat das in der Bibel zu suchen? Was um alles in der Welt hat das in der Bibel zu suchen? Wenn du das anfängst zu lesen und dabei eine Brille aufsetzt, die sagt, du bist die Braut. Und der junge Mann, der da beschrieben ist, das ist Jesus, der sich so derbe in Sehnsucht nach dir verzehrt, dann wird das ganze Ding völlig anders. Und du siehst das mit anderen Augen, du liest es mit anderen Augen, du genießt das mit anderen Augen. Hört euch das mal an. Meine liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Deine Gewächse sind wie ein Lustgarten von Granatäpfeln und edlen Früchten, Zypernblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt mit allerlei Bäumen, des Weihrauchs, Myrren und Aloe, mit allen besten Gewürzen, ein Gartenbrunnen bist du. Einen Brunnen lebendiger Wasser, das ist Mehrzahl, nicht einen Brunnen mit einem lebendigen Wasser, sondern, ich meine, wenn er schon ein Gott ist, dann ein Gott der Fülle ist, dann gleich lebendiger Wasser. Du bist ein Brunnen lebendiger Wasser, du bist das. Die vom Libanon fließen und dann steh auf Nordwind und komm Südwind. Weh durch meinen Garten, dass seine Wurzeln triefen. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. So, und jetzt bist du diese Braut. Ich habe das anfangs gesagt, dieser Secret Place, dieser verborgene Ort ist dein Herz. Und jetzt liest das mal mit diesen Augen, dass dein Herz dieser verschlossene Garten ist, wo kein anderer ran kann. Wo kein anderer das Recht hat, da reinzukommen. Der ist verschlossen, eingezäunt mit einer Hecke. Ich habe es, wie ich das letzte Mal erzählt habe, Thomas macht das schon richtig, er macht die Augen zu. Macht die Augen zu und genießt die Stelle jetzt einfach. Ein verschlossener Garten, eine Hecke drumherum, eine ganz große. In dieser Hecke leben Vögel, die zwitschern wunderschön vor sich hin. Das ist eine große, weitläufige Wiese, schöne Blumenrabatten. Und in der Mitte dieser Wiese ist eine kleine Buchsbaumhecke und da drin ist ein Springbrunnen. Der plätschert fröhlich vor sich hin und gibt so ein wunderschönes plätscherndes Geräusch. Manche Brunnen haben das, die sind einfach traumhaft. Dann machst du die Augen zu und da willst du gar nicht wieder weg. So schön ist das. Und er schreibt hier nicht umsonst, dass es ein Lustgarten ist, weil es wirklich eine Lust ist, in diesem Garten zu sein. Da gibt es schöne Früchte, schöne Gedüfte. Und dieser Nordwind und der Südwind, das sind zwei völlig konträre Winde, die da kommen. Der eine, der kommt vom Meer her und bringt so die feuchte Luft, so einen leichten Tau. Und diese Gewürzpflanzen, die brauchen das. Die brauchen diese Feuchtigkeit. Und der Südwind, der kommt mit seiner Wärme und wärmt das auf und regt die Verdunstung an. Wenn du jemals in so einem Garten gewesen bist, glaub mir, du willst nicht wieder. Machst die Augen zu. Am liebsten einen Liegestuhl, wenn dann nicht, dann nimm eine Decke und leg dich hin und genieß das. Und dann habe ich gesagt, ja, und dieser Garten, dein Herz, das ist das, wo dein Bräutigam gerne hinkommt, wo Gott gerne hinkommt, wo er zur Ruhe kommen will. Wo nicht mal du zur Ruhe kommen willst, weil du dann schon zur Ruhe gekommen bist, wenn du dir das vorstellst. Ja, hat Gott das denn nötig, zur Ruhe zu kommen? Er ist doch der Souverän. Er braucht doch nicht zur Ruhe zu kommen. Nein, es geht um was anderes. In deinem Herzen möchte er seinen Frieden mit dir zusammen erleben. Und das, ihr Lieben, das ist das Schönste, was man auf dieser Erde als Braut Christi erleben kann. Ich und mein Herr, zusammen in meinem Herzen, und wir pflegen diesen Austausch, diese Gemeinschaft, sein Herz verbunden mit meinem Herzen. Und ich genieße das. Dieses aus dem Hohelied 4, die Verse 12 bis 16 sind das. Dazu gibt es ein wunderschönes Lied. Das gibt es auf der Internetseite beten-brings.de. Müsste das Thema Anbetung sein. Da gibt es einen Ausschnitt davon, downzuladen. Den ersten Teil, um den geht es auch, wo die Sängerin vorher im Prophetischen diese Verse aufsagt. Und ich glaube, selbst wenn man nicht viel Englisch versteht, man versteht auch das Herz da drin und man lernt es so ein Stück weit, sich da reinzudenken. Aber es ist einfach eine Wohltat, allein diesen Anfang schon zu hören und wo sie zum Schluss eben auch wirklich sagt, komm du in meinen Garten und genieß das mit mir zusammen zu sein. Und dann ist es so, wie die Bibel auch endet in Offenbarung 22, dass der Geist und die Braut zusammen sprechen kommen. Sie sprechen es einmal zu Jesus, sie sprechen es aber auch in die Welt hinein. Kommt und trinkt, kommt an diese Quelle und trinkt euch satt. Und wenn es nicht reicht und ihr morgen wieder durstig da seid, dann kommt doch wieder. Es ist umsonst, es kostet nichts. Und genießt das. Plant Zeit mit eurem Bräutigam. Wenn ihr mit eurem Partner essen gehen wollt, dann plant ihr auch eine Zeit ein. Dann tragt euch das im Terminkalender ein. Und nichts anderes ist eigentlich dieser Stellenwert, den Jesus mit euch haben möchte, Zeit mit dir zu verbringen. Und zum Schluss lese ich euch einen wunderschönen Segen. Der steht im Römer 15, Vers 13 und ist nichts anderes als unser Trauvers, unser Trauspruch. Aber drückt so die tiefe Sehnsucht danach aus, dass der Heilige Geist eben wirklich, wo ist er zu finden? Und wenn man ihn gefunden hat, dann ist so viel mit ihm zu erleben. Römer 15, Vers 13, der Gott aller Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden in dem Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott aller Hoffnung, bei ihm ist alle Hoffnung zu kriegen, der erfülle euch mit aller Freude, eine Freude, die ihr euch echt platzen lassen könnte wie ein Luftballon. Und mit seinem Frieden. Und der stärke euch in eurem Glauben, sodass ihr überströmt in der Hoffnung. Und im Englischen steht da in der einen Bibel in Klammern bei diesem Überströmen, bubbling over. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Badewanne und kippst eine ganze Flasche Schaumbad da rein und lässt dann die Badewanne volllaufen. Du kannst das nicht bremsen. Versuch mal Schaum zu bremsen. Und das ist das, was Paulus euch hier wünscht. Dass eure Hoffnung so dermaßen überblubbert, dass ihr es nicht bremsen könnt, weil ihr diese Hoffnung habt und diesen Glauben habt und daran festhaltet, ich bin eine Braut Christi, ich gehöre dazu, mich hat er lieb. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes ist das auch die Wahrheit. In dem Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.